ARD. SWR Kultur. Forum.
Gemischte Bilanz, 100 Tage Regierung Merz. Mein Name ist Klaus Heinrich. Erst der Rückzug der Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf von ihrer Nominierung als Verfassungsrichterin, dann der teilweise Rüstungsexportstopp nach Israel durch Kanzler Merz. Die schwarz-rote Koalition kriselt sich in die Sommerpause hinein. Friedrich Merz handelt zwar, aber er kommuniziert nicht immer gut. Weder in den eigenen Reihen hinein noch nach außen. Zwei Drittel der Deutschen gaben bei einer Infratest-DiMAP-Umfrage an, dass sie weder dem Kanzler noch der Regierung trauen. Ein verheerendes Signal eigentlich, keine 100 Tage nach dem Stolperstart mit den zwei notwendigen Wahlgängen für Friedrich Merz. Dabei hat die schwarz-rote Koalition sich doch in die Hand versprochen, alles besser machen zu wollen als die Ampel. Wird der Herbst der Entscheidungen über die Finanzen, die Wehrpflicht und die Zukunft der Sozialsysteme die Wende bringen oder nur neuen Streit? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, mit Sebastian Puschner, er ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag, und mit Christoph Schwennecke, Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Die Union bebt, die Stimmung ist im Keller, weil Friedrich Merz entschieden hat, Teile des Rüstungsexports nach Israel vorerst zu stoppen. Große Teile der Union sehen da einen Bruch mit der bisher uneingeschränkten Solidarität. Herr Schwennecke, wird das richtig gefährlich, diese Entscheidung von Friedrich Merz für Friedrich Merz und diese Koalition?
Ja, sie ist es schon und ein Stück weit ohne Not. Und was wir da beobachten oder zu hören bekommen, bestürzt mich auch einigermaßen, muss ich sagen. Natürlich sind hier kommunikative Fehler gemacht worden. Herr Merz hätte natürlich selber mit sowohl Lars Klingbeil als auch Markus Söder, dem CSU-Chef, sprechen müssen. Zumindest Letzteres ist nicht passiert wohl. Und seine beiden Zuarbeiter, hätte ich jetzt fast gesagt, also Kanzleramtschef Thorsten Frey und Fraktionschef Jens Spahn, hätten da auch Vorarbeit leisten müssen. Das scheint nicht passiert zu sein. Aber was mich wirklich bestürzt, Herr Heinrich, ist die leichte Entflammbarkeit von CDU, CSU. Also früher sagte man mal, die seien ein Kanzlerwahlverein. Und jetzt hat man den Eindruck, es geht zu wie bei Hau den Lukas auf der Kirmes. Jeder haut noch mehr drauf, dass der Eumel da noch weiter nach oben geht. Und da bin ich schon sehr überrascht. Also sowas kannte ich jedenfalls in den doch auch schon 30 Jahren, in denen ich jetzt auf Politik blicke, so von der CDU nicht. Denn die Entscheidung selber, die ist schwer, aber vertretbar. Sie ist kein Grund, so die Wände hochzugehen. Und leider, wir werden darauf zu sprechen kommen, erweist sich da ein Muster, das wir auch in anderen Fällen in diesen wenigen Tagen, muss man sagen, schon erlebt haben.
Ja, Frau Münch, Sie sind in München. Aus Bayern kommt dröhnendes Schweigen. Der sonst so omnipräsente CSU-Chef Söder lässt andere vor. Braut sich da was zusammen in München?
Also einerseits braut sich was zusammen, starker Widerspruch oder zumindest hörbarer Widerspruch, eher vielleicht aus der zweiten Reihe. Interessant ist, dass sich Markus Söder selbst noch nicht zu Wort gemeldet hat. Es gibt in Bayern die Lesart, dass Friedrich Merz bewusst die CSU und bewusst seinen Bundesinnenminister Dobrindt nicht gefragt habe, weil er die Antwort kannte oder gekannt hätte, wie da die Reaktion sein würde, und deshalb im Grunde das auch aus diesem Grund selbst entschieden hat, ohne Rücksprache, weil er im Grunde der CSU damit auch vielleicht gar nicht vor diese Not stellen wollte, sich dazu im Vorhinein positionieren zu müssen. Aber auf jeden Fall von Seiten der CSU klare Widerworte, die natürlich auch immer so ein bisschen auch was Pflichtschuldiges haben, weil man eben sich noch mehr an der Seite von Israel sieht, trotz allem noch näher dran sieht, als die CDU dies tut. Ob das jetzt tatsächlich zu einem Zerwürfnis führt, das würde ich jetzt nicht sehen, aber wir sehen halt, dass das Vertrauen in sämtliche Richtungen gegenseitig verloren geht. Und was Herr Schwennecke gesagt hat, dieses Stichwort, das hat mir jetzt gefallen, auch wenn es nicht schön ist, leichte Entflammbarkeit, das ist tatsächlich meines Erachtens eine sehr gute Beschreibung. Wir merken, dass bei den einzelnen Abgeordneten in den Fraktionen eine große Unruhe herrscht, gerade in der Unionsfraktion. Ich erkläre mir das damit, dass jeder einzelne Abgeordnete auch ganz stark unter Druck steht. Die stehen unter dem Druck der Wählerschaft, die einen reden in die Richtung, die andere in die Richtung, da ist große Unzufriedenheit. Zufriedenheit von Seiten der Wählerschaft. Und anders als in früheren Zeiten kann man das nicht einfach mit freundlichen Worten wieder ausgleichen, in Vergessenheit geraten lassen, sondern die Abgeordneten sind nicht zuletzt durch digitale Netzwerke, sehen sich im Grunde auch angegriffen und haben dann auch nicht die Neigung, im Grunde immer in diese Unionslinie, in diese Fraktionslinie einzuscheren.
Also für Nervosität gibt es allen Grund, Herr Puschner. Immerhin ist die AfD offenbar nicht willens, den Streit zu nutzen, um die inneren Widersprüche in der Union voranzutreiben in dieser Frage. Woran liegt das eigentlich? Steht da eigentlich in Ihrem Strategiepapier drin, wir wollen die Union schön spalten, gegen die SPD auflaufen lassen und dann irgendwann wären wir stärker als die CDU? Liegt das möglicherweise auch daran, dass die AfD die Antisemiten in den eigenen Reihen nicht wachrütteln will? Dass sie sich nicht traut, in dieser Frage aktiv zu sein?
Es hat auf jeden Fall, denke ich, damit zu tun, dass das Verhältnis der AfD zu Israel ein sehr instrumentelles ist und es auf jeden Fall sicherlich in den eigenen Reihen dort Gegenwind geben würde, würde man sich jetzt ähnlich positionieren. Aber man könnte natürlich auch der Theorie zuneigen, dass die AfD sich zurücklehnen und das Schauspiel verfolgen kann. Denn die Ausschläge sind ja wirklich, wie auch Frau Münch und Herr Schwennecke schon gesagt haben, beträchtlich. Also Stefan Meyer von der CSU heute Morgen hat er im Grunde genommen in einem Interview gesagt, also das sei schon emotional verständlich, was Friedrich Merz da tue, aber sachlich doch offenkundig falsch. Und Jens Spahn hat, ich glaube, 72 Stunden lang geschwiegen. Dann hat er jetzt, glaube ich, den Waffenlieferstopp als vertretbar bezeichnet, sehr schmallippig. Also ich glaube, die kommunikativen Defizite des Bundeskanzlers sind ja benannt worden, aber man muss schon auch nochmal sich vor Augen führen, was in Gaza genau passiert, was Israels Regierungschef dort plant. Ich glaube, auch inhaltlich ist diese Entscheidung total nachvollziehbar und man darf ja auch nicht vergessen, dass Friedrich Merz sich über die Außenpolitik besonders zu profilieren versucht und da natürlich in einem gewissen Spannungsfeld steht. Also Frankreich hat gerade eben Palästina anerkannt. Ich glaube, der französische Präsident hat jetzt UNO-Truppen für den Gazastreifen ins Spiel gebracht und viele Länder nicht nur, vor allem auch außerhalb Europas, verfolgen ja mit durchaus großer Skepsis und großem Erstaunen, trotz der geschichtlichen Verbindungen, wie Deutschland in dieser Frage agiert. Und deswegen darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass Merz da nicht nur nach innen rechenschaftsschuldig ist, sondern auch in einem internationalen Umfeld agieren muss. Was jetzt auch mit zu dieser Entscheidung geführt hat.
Also Deutschland also nicht isolieren praktisch, ja? Ja. Herr Schwennecke.
Ja, ich wollte da ergänzen, was Herr Puschner gerade sagte oder daran anschließen, weil ja so der Eindruck entsteht, Friedrich Merz würde sich jetzt quasi das Palästinensertuch umschmeißen. Das stimmt ja gar nicht. Er hat im Unterschied zu anderen großen Nationen, wie Frankreich und Großbritannien auch zuletzt, nicht gesagt, dass er dafür sei, den Staat Palästina anzuerkennen, was auch logisch immer ein bisschen schwierig ist, weil es ihn ja noch nicht gibt. Aber so gesehen ist es jetzt nicht so, dass er da diese riesengroße Wende gemacht hat, als die es zum Beispiel auch eine große deutsche Boulevardzeitung jetzt immer darstellt. Das ist eine wirklich schwere Entscheidung, und die ist eben nun so getroffen, ich finde, sie ist nachvollziehbarerweise so getroffen worden. Das sehen übrigens auch 3/4, wenn ich das richtig gesehen habe, der deutschen Bevölkerung so. Das muss kein Grund sein, so zu entscheiden, aber es ist schon interessant, es zur Kenntnis zu nehmen. Und es gibt übrigens auch, das hat ein ehemaliger Botschafter Kobler, ich glaube Martin Kobler heißt er, auch gepostet in den digitalen Netzen, einen Vertrag über den Waffenhandel, Arms Trade Treaty heißt er. Und in dem Artikel 6, da steht ziemlich genau das drin, dass man dann keine Waffen schickt, wenn das passiert, was gerade in Gaza passiert. Also man könnte, jetzt bin ich wieder bei der Kommunikation, auch etwas, wie soll ich sagen, koordinierter, strukturierter und vorbereiteter von Seiten der Bundesregierung, von Seiten Friedrich Merz und beispielsweise auch seines Sprechers hier vorgehen. Das war kommunikativ nicht gut gemacht, muss man sagen. Das kam aus dem Nichts. Und dann ist das passiert, was Frau Münch schon gesagt hat, auch worauf sie hingewiesen hat, das Digitale, die digitalen Netzwerke sorgen natürlich dafür, dass alle überall sofort schnattern. Also musst du sehr früh deine Argumentation mitliefern und die wurde erst nachgeliefert. Das ist immer schlecht.
Was ist los in der Unionsfraktion, Frau Münch, aus Ihrer Sicht? Wir haben das ja schon erlebt bei der Debatte um die Verfassungsrichterin oder die Verfassungsrichter werden sollen aus Sicht der SPD, dass die einfach im Grunde genommen ja dann doch sehr schnell ins Gerede kam in der Unionsfraktion. Dem Ganzen ging eine, wie manche sagen, rechte Kampagne voraus. Manche nannten die Unionsfraktion da klar einen Hühnerhaufen. Sonst ist diese Partei ist diese Fraktion doch immer so diszipliniert. Ne, Kanzlerwahlverein hieß es früher manchmal ein bisschen hämisch. Ja, ja. Ist was völlig anderes geworden, ne?
Ja, völlig richtig. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ja dieser Kanzlerwahlverein schon die Kanzlerwahl nicht ordentlich zustande gebracht hat. Man weiß jetzt bis heute nicht, woran es gelegen hat. Es hat sicherlich auch viele Abtrünnige in der SPD-Fraktion gegeben. Aber nichtsdestotrotz, also seither ist dieses Misstrauen ja nicht weniger geworden, vor allem das Misstrauen gegenüber dem Koalitionspartner. Das beruht auf Gegenseitigkeit, ist vielleicht auf Seiten der SPD sogar noch stärker ausgeprägt, schon seit der Januar-Abstimmung mit, ja, im Grunde indirekt mit der AfD durch die Union, seither dieses große Misstrauen und dann diese nicht gleich gelungene Kanzlerwahl. Und da ist jetzt im Grunde, also man unterstellt quasi der SPD immer, dass sie einem die auf die falsche Seite ziehen will, dass diese doch eigentlich konservative und wieder konservativ gewordene Union, also jetzt hatte man sich so gefreut, als Partei CDU und auch CSU, aber vor allem CDU und als Unionsfraktion, man hatte sich so gefreut, wieder einen konservativen Parteivorsitzenden mit Friedrich Merz zu haben, einen konservativen Bundeskanzler und sieht sich jetzt konfrontiert mit einer SPD, die selbst stark verunsichert ist, die eine Parteivorsitzende Bärbe Baas hat, die nun dem linken Lager zuzurechnen ist. Und die Union hat anscheinend den Eindruck, sich tatsächlich so auf die linke Seite inhaltlich ziehen zu lassen. Und im Grunde passiert jetzt genau das, was in diesem sogenannten Strategiepapier der AfD ja mit Häme und mit Wollust geradezu beschrieben ist. Und ich würde den beiden Koalitionspartnern mal gemeinsames, lautes Lesen dieses AfD-Papiers empfehlen und dann gemeinsam miteinander zu beraten, wie gehen wir eigentlich mit diesem Keil, der da hineingestoßen werden soll, in die Koalition, wie gehen wir eigentlich damit um? Aber das müssen die gemeinsam auch beraten.
Vielleicht sollten wir das zweite große Vorkommnis der letzten Tage dann noch eindiskutieren und das dann später zu vertiefen, wie geht man weiter vor, wie geht man miteinander um, um nicht Ampel 2 zu sein oder noch schlimmer und sich von der AfD oder anderen her, hin und her treiben zu lassen. Lassen Sie uns doch noch mal gucken, schon fast vergessen nach dieser Israel-Attacke auf den Rückzug von Frau Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, die ja, so sagte man, Herr Puschner, ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung da ist, die Union dann eben auch im Grunde genommen, wenn man so will, Opfer einer rechten Medienkampagne geworden ist, oder sehen Sie das anders? Ist das innerlich schon richtig, CDU, dass Sie diese Frau eigentlich wirklich nicht haben wollen, wegen verschiedener Positionen, beispielsweise zum Thema Abtreibung, oder wurde da einfach was hochgespielt?
Na, es gab natürlich eine Kampagne bis hin zu irgendeiner rechtskatholischen Plattform im Internet aus Spanien, die da mitgemischt haben soll, aber ich war doch erstaunt, wie schnell sich das Narrativ in dieser Debatte genau darauf versteift hat und man den Eindruck haben konnte, und so ist es bei vielen anderen Debatten auch, dass eigentlich im Grunde genommen die AfD die Fäden geführt hat und das Ganze orchestriert hat, was ich für absolut übertrieben halte. Ich fand viel mehr bezeichnend, dass Anfang jener Woche der Abstimmung am Montag man beispielsweise den parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion hören konnte, wie er beschrieb, wie die Koalition also gedenkt, in diese Abstimmung zu gehen. Sie brauchten ja eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, sie brauchten Stimmen aus mutmaßlich der Linken, und er erklärte dann, naja, also man setze darauf, dass genügend AfD und Linken Abgeordnete frühzeitig ins Wochenende gingen oder anderweitig nicht erschienen, also einer aus der Linken sei ja eh langzeitkrank, und am Ende würde dann die eigene schwarz-rote Mehrheit reichen, um die Kandidaten und Kandidatinnen ins Amt zu bringen. Und das war schon, also ich weiß nicht, entweder Hilflosigkeit oder besonders dreistes Kalkül. Ja, also es mangelt tatsächlich, und gerade auch in der Position des Unionsfraktionsvorsitzenden, an politischem Handwerk, wobei, ich habe ja gerade seine Reaktion in Bezug Waffenlieferungsstopp erwähnt, man sich manchmal schon fragen muss, ob denn in all dem Missgeschick nicht auch eine Spur Kalkül steckt. Denn Jens Spahn hat ja offenkundig, und das weiß man, eigene Optionen. Und wenn er, vielleicht war der größte Fehler von Friedrich Merz bisher die Besetzung des Fraktionsvorsitzes in der Unionsfraktion.
Herr Schwendecke, also wie sehen Sie das? Sie haben ja gesagt, Sie haben ja geschrieben, diese Affäre oder die Attacke und letztlich der Rückzug von Frau Brosius-Gerstorff hätte nur Verlierer gehabt, bis auf Frau Brosius-Gerstorff selbst vielleicht. Sehen Sie das immer noch so oder was halten Sie von dem Spahn-Argument?
Auch Frau Brosius-Gerstorff ist sicherlich keine Gewinnerin. Das wünscht man sich ja wirklich nicht, dass einem sowas widerfährt, wie das, was ihr da widerfahren ist. Ja, also ich fange mal damit an. Selbst wenn es eine Kampagne war, und das, da gibt es gute und eindeutige Indizien dafür, dann gehören da immer zwei dazu, nämlich die eine Seite, die eine Kampagne fährt und Leute, die sich davon auf die Palme bringen lassen. Und das, ich habe vorhin von diesem Muster in der Unionsfraktion oder überhaupt in der Union gesprochen, dieses Muster hat sich leider da auch erwiesen, dass das anstelle der Reflexion viel zu viel Reflex da war. Ich will kurz erinnern, es gab einen Bamberger Bischof, den Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, der auch erst auf der Zinne war und gegen Frau Brosius-Gerstorff gewettert hat und sich das dann alles nochmal genau durchgelesen hat und dann öffentlich abgeschworen hat und gesagt, ich habe mich geirrt, das waren falsche Vorwürfe, die ich hier erhoben habe. Und das hat man bei der Unionsfraktion nie dann danach gehört. Im Gegenteil, es verhärtete sich eigentlich immer mehr. Und was wie soll ich sagen, das Profil, das politische Profil oder auch vielleicht das Temperament und den Charakter von Jens Spahn anlangt, dann ist er vielleicht wirklich nicht die ideale Besetzung für einen Fraktionschef. Denn ein Fraktionschef muss einerseits natürlich tough sein, das ist er mit Sicherheit. Er muss aber auch sehr integrativ sein und auch ein Stück weit selbstlos. Also muss immer die Sache in den Mittelpunkt stellen und nicht sich selbst, wohl wissend, dass so eine Position immer auch für Weiteres dann gut sein kann. Und da habe ich meine Zweifel, ob das bei Jens Spahn so der Fall ist, ob er nicht zu sehr Ego-Shooter ist, um diese integrative Rolle oder Funktion so einzunehmen, wie sie ein Fraktionschef einnehmen muss.
Wenn Politik und Entscheidung und Kommunikation ist, das wird ja gerne gesagt bei Politikwissenschaftlern, Frau Münch, was haben wir denn dann jetzt vorliegen, wenn wir uns das Agieren in den ersten 100 Tagen, das ist offiziell am Mittwoch, von Friedrich Merz angucken? Entscheiden kann er, entscheiden tut er, aber er kommuniziert nicht richtig. Ist das ein handwerkliches Defizit oder ist das etwas, was man noch lernen kann, auch wenn man schon 69 ist?
Also man kann bestimmt noch viel lernen, das Kommunizieren sicherlich auch. Aber die Schwierigkeit ist ja auch, ist es wirklich entscheiden? Mhm. Also genügt es für einen Bundeskanzler in einem parlamentarischen Regierungssystem rauszuhauen, so machen wir das jetzt. Das genügt eben nicht. Man braucht die Mehrheit in der, man braucht die eigene Fraktion, man braucht eine öffentliche Meinung, die das dann zumindest ja indirekt mitträgt, vielleicht nicht laut jubelnd, aber zumindest sagt, naja, im Großen und Ganzen ist das so in Ordnung. Also insofern gehört zum Entscheiden schon auch das Vorbereiten, das Begründen und vor allem dann das Umsetzen. Und im Augenblick haben, glaube ich, die meisten Deutschen den Eindruck, dass diese ersten 100 Tage, ja, viel Außenpolitik war, durchaus mit gewissen Erfolgen, wobei die Erfolge vor allem auch darauf zurückzuführen sind oder die Wahrnehmung des Erfolgs, also dass er nicht aus dem Oval Office hinausgeworfen worden ist, haben wir alle schon mal als großen Erfolg gefeiert, sicherlich durchaus zu Recht. Und Erfolg auch mit Blick darauf, dass die Leistungen von Olaf Scholz mit Blick auf europäische andere Mitgliedstaaten, Regierungschef und Staatsoberhäupter jetzt nicht so brillant wahrgenommen worden ist. Aber ansonsten besteht im Augenblick, das ist ja, liegt ja auch noch in der Zeit, das Entscheiden des Bundeskanzlers ja vor allem auch darin, dass vieles angekündigt wird. Und die Leute mögen diese Ankündigungen nicht mehr nur. Also man möchte dann schon feststellen, auf dem und dem Weg sind wir dann, da haben wir vieles erreicht. Das ist ja zum Teil auch tatsächlich Erfolg, zum Beispiel mit Blick auf das Thema Flüchtlinge, mit Blick auf das Thema Asylsuchende, Schutzsuchende, wo man tatsächlich feststellen kann, da haben sich zumindest die Zahlen verändert. Unklar ist, worauf es zurückzuführen ist. Ist es wirklich auf die Politik des Abregens von Grenzen oder des besseren der Kontrolle von Grenzen zurückzuführen? Oder ist es darauf zurückzuführen, dass im Augenblick in den Hauptherkunftsländern, die in unserer Nähe sind, vielleicht die Situation etwas anders ist als noch vor 2 Jahren?
Also da würde ich gerne ansetzen. Letzteres würde ich stark bezweifeln. Ich glaube schon, dass es da einen klaren Zusammenhang gibt. Und Insofern würde ich auch sagen, es ist tatsächlich schon auch sehr schnell gehandelt worden. Das kann man jetzt finden, wie man will, ob man diese restriktive Migrationspolitik gut findet oder nicht, ist jedermanns und jeder Frau Sache. Aber dass da sofort gehandelt wurde, glaube ich, kann man nicht in Frage stellen, in manch anderen Bereichen auch. Und selbst wenn ich vorhin auch einige Kritik am Kommunikation, an der Kommunikationsstrategie auch von Friedrich Merz geübt habe, ich muss offen sagen, dass nach 19 Jahren politischem Lavieren und Reden ohne was zu sagen, also 16 Jahre Angela Merkel und 3 Jahre Olaf Scholz, ist mir jemand wie Friedrich Merz wirklich lieber. Da ist auch die letzte Sommer-PK Ausdruck dessen gewesen. Er redet klar und sagt klar, was er meint. Und wenn er noch keine klare Position hat, da ging es zum Beispiel in einer Frage darum, sollte man die Benennung von Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht wieder zurück in einen Ausschuss verlegen. Da hat er gesagt, habe ich mich noch nicht dazu durchringen können, das eine oder andere gut zu finden. Hat es dann aber auch sehr klar dargelegt, warum, was dafür und was dagegen spricht. Also diese Form von klarer Sprache und auch Fähigkeit, etwas zu erklären, finde ich, tut gut nach diesen 19 Jahren lavieren und irgendwie den Ball auch so ein bisschen im politischen Mittelfeld hin und her zu schieben, ohne den Drang aufs Tor zu haben. Und es gibt natürlich eine Sache, und das ist ein Begriff, mit dem, der sehr eng mit Angela Merkel verbunden ist, das ist das sogenannte Erwartungsmanagement. Und da ist es natürlich immer schwierig, wenn ich die Erwartungen sehr hochschraube, dann laufe ich Gefahr, dass ich dann drunter durchspaziere am Ende. Und wenn ich sage, in 70 Tagen soll man schon, und nicht erst in 100, soll man schon sehen, dass sich viel geändert hat im Land, dann wird man natürlich von diesen Ansagen dann auch eingeholt. Und wir zum Beispiel stellen dann fest, also so richtig geliefert wurde in dem Maße noch nicht, wie angekündigt wurde.
Mit Merz,
darf
ich kurz dazwischen fragen, Herr Buschmann? Sie kommen sofort dran. Mit Merz sind ja laut Infratest nur 32% der Befragten zufrieden. Das war eine Umfrage von der letzten Woche. Das war ja praktisch die 100-Tage-Frage. Die Werte für die Arbeit der Koalition sind auch nicht besser. Herr Buschmann, woran liegt denn das? Hat Merz den Mund zu voll genommen, also die Latte zu hoch gehängt, oder hat er einfach auch Fehlentscheidungen getroffen? Was ist der Grund?
Naja, ich denke, dass das natürlich sehr viel auch zu tun hat, zumindest im Lager derer, die der Union eher zuneigen, dass am Anfang dieser Legislatur oder sogar noch vor ihr der Bruch eines Versprechens stand, Stichwort Schuldenbremse und Sondervermögen, so inhaltlich, um Angela Merkel zu zitieren, alternativlos, dass finanzpolitisch und auch womöglich verteidigungspolitisch und infrastrukturpolitisch war, so hat es doch dieser Kanzlerschaft von Anfang an natürlich einen gewissen Stempel aufgedrückt. Und deswegen war Merz erstmal als der im politischen Raum, der wochenlang oder monatelang quasi etwas versprochen hat, das er dann am ersten Tag gleich abgeräumt hat. Ich glaube, damit hat das viel zu tun. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich von dem, was jetzt ins Werk gesetzt wurde, zum Beispiel auch der Investitionsbooster mit 30% Abschreibungen für Sachanlageinvestitionen in der Wirtschaft ab 1.7. Und so weiter. Das wirkt natürlich jetzt noch nicht. Ich glaube, wir haben gerade gestern oder heute war es ein neues Hoch bei den Insolvenzanmeldungen vermeldet bekommen. Also die wirtschaftliche Krise, diese Rezession und ihre Spuren, es wirkt natürlich nach und da ist bis jetzt noch kein Befreiungsschlag, geschweige denn, dass diese bei den Menschen im Geldbeutel zum Beispiel ankommt, nachvollziehbar. Und man darf nicht vergessen, Friedrich Merz war ja nie ein Sympathieträger. Er war immer bei einem großen Teil der Bevölkerung auch mindestens skeptisch beäugt. Und so sehr ich mich dem anschließen würde, was Herr Schwennecke über seine rhetorischen Fähigkeiten gesagt hat, er ist wirklich ein angenehmer, ein klarer, ein guter Redner nach außen hin. So gefährlich ist das natürlich, gerade mit Blick auf die Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen. Was macht die Koalition, was macht auch Alexander Dobrindt, wenn auf gerichtlichem Wege das dann doch noch untersagt oder zurückgewiesen wird in letzter Instanz sozusagen. Da warten wir ja noch drauf, was da kommt. Also das könnte natürlich der nächste große Dämpfer für die Koalition werden.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Koalition wie immer Regierungen, wie immer nationale Regierungen, aber in der jetzigen Situation vielleicht noch viel mehr als sonst von anderen Instanzen abhängig ist. Also man ist einerseits abhängig von Gerichten, von nationalen Gerichten, man ist von der Europäischen Union abhängig. Kein Wunder, dass die AfD da das im Grunde über Bord werfen möchte. Und man ist vor allem natürlich von USA und Donald Trump abhängig mit Blick auf die die Wirtschaft. Es gibt eine gewisse Verbesserung in der Einschätzung der wirtschaftlichen Situation, aber die ist sehr niedrig und die kann ja sofort, je nachdem, welche Zölle sich Herr Trump als nächstes einfallen lässt oder wie sie sich dann eben die bereits erhobenen und zu erwartenden, wie die sich auswirken werden, ist das alles zunichte. Und dann kann eine Bundesregierung die beste Arbeit betreiben und es hilft nichts und die Leute haben den Eindruck, es geht bergab.
Gemischte Bilanz, 100 Tage Regierung Merz ist das SWR-Kulturforum-Thema heute. Der Hang zu spontanen Äußerungen bei Friedrich Merz, ich wollte jetzt immer mal was dagegen halten. Sie haben eben so gesagt, klarer Redner, sehr angenehm, labert nicht rum, wird direkt und sagt auch mal nein, habe ich mich noch nicht drüber geäußert, aber er schießt eben schnell auch aus der Hüfte, wenn er über Frauen spricht, über Homosexuelle, über die Regenbogenfahnen auf dem Bundestag, da sprach er von einem Zirkuszelt und so weiter. Da denkt man immer, das sind so spontane Äußerungen, manchmal ein bisschen unbeholfen, manchmal auch ganz süß, manchmal ein bisschen vorgestrig. Aber ich frage mich, ist das nicht auch ein bisschen ein Teil eines konservativen Kulturkampfes, den vielleicht andere für ihn mehr führen, etwa der Herr Weimer, wenn das im Kanzleramt das die Gendersprache in der Kommunikation unterbinden möchte. Wie muss man Friedrich Merz lesen? Aufrechter Konservativer, der wieder ein bisschen, nicht Rollback will, aber eben wieder eine konservative Note haben. Ist er ein Kulturkämpfer?
Nein, das glaube ich nicht, wenn ich das Wort bitte ergreifen darf. Es ist tatsächlich ein aufrechter Konservativer. Das ist ein guter Begriff, würde ich sagen, für ihn. Und es rutscht ihm einfach manchmal einer raus. Das gehört mit zu seinem Naturell. Das gehört mit zu seinem, das ist seine Art. Der letzte Kanzler, der auch so war, hieß Gerhard Schröder. Der hat dann auch mal den Gewerkschaften einen Basta entgegengeschleudert. Ich muss offen gestehen, da sind teilweise Begriffe dabei, die sind dann mehr als nur grenzwertig, aber mir ist das lieber, einer haut eben auch mal einen raus und vielleicht auch mal einen über eine Grenze hinweg, als dass ich mich nur in solchen Stanzen, in leeren Stanzen ergehe, wie eben Olaf Scholz und jedenfalls in den meisten Jahren ihrer Kanzlerschaft Angela Merkel. Und deswegen lasse ich da ein Stück weit vielleicht im Unterschied zu unseren Hörerinnen und Hörern oder manchen unserer Hörerinnen und Hörer etwas mildernde Umstände mache ich da geltend. Denn das ist auf jeden Fall authentisch. Es ist authentisch eher, es gehört zu ihm. Das kann man dann mögen oder nicht gut finden, aber mir ist es lieber als dieses rundgelutschte, was wir so lange hatten.
Mir auch. Ich finde ja auch, dass der Bundesfinanzminister und SPD-Chef, wenn vielleicht auch ein bisschen flüssiger als Olaf Scholz, aber doch ein großer Meister Absolut. Drin ist, Stanzen abzugeben. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Friedrich Merz wirklich ein knallharter Kulturkämpfer ist. Er wurde ja infolge dessen, dass er eben die Mehrheit mit der AfD im Januar im Bundestag gewagt hat oder sehenden Auges in Kampf genommen hat, als Steigbügelhalter bezeichnet. Die Linke hat ihren Wahlerfolg maßgeblich Heidi Reichenecks Reaktion darauf zu verdanken. Das hat viele Menschen in Deutschland beschäftigt. Das hat ja auch, so meint der ein oder andere Wahlforscher, die Wahlforscherin letztendlich mit dafür verantwortlich gezeichnet, dass es nicht mal 30% wurden am Ende. Aber ich glaube, dass seine Abneigung gegenüber der AfD eigentlich eine derartig große ist, dass er eigentlich nicht diesen Kulturkampf führen will, dass er auch dafür nicht derjenige ist, sondern er will halt nach schön ordoliberalen Prinzipien eine Wirtschaftspolitik im besten Falle betreiben, die so ein bisschen immer auch an die alte BRD erinnert und soziale Marktwirtschaft wieder zurück oder ins Werk oder ins Laufen bringt. Und das ist natürlich aber auch dann schwierig, weil diese Kulturkampfdebatten sind ja, ob wir es wollen oder nicht, Teil unserer Realität. Und wie geht dann jemand wie Friedrich Merz damit um? Ja, da ist dann jemand wie Jens Spahn wiederum wahrscheinlich im Vorteil, dem das ja eher liegt.
Braucht Friedrich Merz möglichst bald einen Erfolg, etwa in der Wirtschaftspolitik, dass einfach mal mehr als eine Null dasteht, wenn es im vierteljährlichen Konjunkturbericht sozusagen geguckt wird, wo die Wirtschaft steht. Er braucht Geld, um seine Schuldenpolitik zu finanzieren. Er braucht
vor allen Dingen aber eine gute Stimmung in der Bevölkerung, damit nicht zwei Drittel der Bevölkerung nach wie vor sehr skeptisch gegenüber dieser Regierung sind. Mit dem Erfolg in der Wirtschaft, so hat man es, so ist ja eigentlich das Erleben in der alten Bundesrepublik und auch in der neuen nach der Wende. Wenn die Zahlen, die Wirtschaftszahlen stimmen, dann verschwinden meistens auch radikale Positionen. Oder sind wir da schon über den Zenit, Frau Münch, dass sich das politische System dermaßen, vor allen Dingen das Parteiensystem, verändert hat, schon tektonische Veränderungen vorgenommen hat, dass man auf diese Karte nicht mehr setzen kann?
Also ich verstehe, dass man drauf setzt als Bundesregierung, aber da ist schon viel Hoffnung, viel Prinzip Hoffnung dabei. Also diese Vorstellung auch, dass sich unsere sozialen Sicherungssysteme quasi selbst finanzieren könnten wieder, obwohl wir diesen massiven Umbruch in der demografischen Entwicklung haben. Also das ist pures Prinzip Hoffen. Das ist nicht realitätsbasiert, das ist nicht zahlenbasiert. Das ist vor allem der SPD geschuldet, aber man ist zusammen in der Koalition. Also das finde ich schon höchst bedenklich und auch naiv, dass man sich auf dieses Prinzip Hoffnung einlässt, weil das wird so weit nicht funktionieren. Und das andere ist tatsächlich die Sorge, natürlich brauchen wir und hoffen alle auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung. Die Bundesregierung tut viel dafür. Man gibt viel Geld jetzt aus. Man hat diese diversen Investitionsbooster. Das will ich auch alles nicht geringreden. Und bin da durchaus optimistisch immer mit dieser Frage, wie wirkt sich Trumps Zölle aus? Die andere Frage ist aber natürlich, in einer Stimmung, in einer Medienwelt, in der ca. 30% der Menschen über öffentlich-rechtliche, über seriöse Presse nicht mehr erreicht werden, dann ist ja schon die Frage, kriegen das die Leute eigentlich mit? Und wir haben ja so eine Divergenz, es geht auseinander. Ganz viele Menschen sagen auch jetzt, mir selbst geht es gut, aber Deutschland und der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. Also insofern genügt es ja auch nicht, wenn es den Leuten persönlich gut geht, ihr Blick und ihr Bild von Deutschland abgewirtschaftet angeblich, nicht widerstandsfähig, nicht handlungsfähig der Staat. Das entnimmt dann doch einen Teil der Öffentlichkeit digitalen Netzwerken, der Propaganda von Rechts- und Linksextremen. Auch die Linksextremen sind ja da durchaus nicht nur die Rechtsextremen zugange. Also insofern, das bereitet mir richtige Sorgen, dass das unter Umständen gar nicht genügt. Es ist zentral und es ist wichtig, aber die Frage ist, ob es ausreicht, die wirtschaftliche Wiederbelebung.
Und das dicke Ende kommt ja dann im Herbst, denn da stehen die Reformen genau dort an, in den Bereichen, die Frau Münch eben angesprochen hat. Nämlich, es sind ja drei Systeme, die gleichzeitig fast vor dem Kollaps stehen. Das ist das Rentensystem, die Pflege. Und auch das Krankenkassensystem funktioniert nicht mehr. Auch da klafft ja eine Lücke von 12 Milliarden. Und da wird es dann, wir haben es schon mal so ein bisschen angetextet, da wird es dann nochmal richtig hoch hergehen zwischen SPD und Union. Was mich da auch unfroh stimmt, ist der Umstand, dass bis hierher nur zaghaft Inventur gemacht wurde und teilweise sogar dann noch eine Schippe draufgegeben wurde bei den Wohltaten, die man grundsätzlich in Frage stellen könnte. Damit meine ich die Ausweitung der Mütterrente, so ein Lieblingsprojekt der CSU. Auch das Elterngeld, was mit, glaube ich, 5 bis 6 Milliarden im Jahr zu Buche schlägt, würde ich sagen, ist was für gute Zeiten, in denen man sich leisten kann, junge Familien in den Urlaub auf Staatskosten zu schicken. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß.
Nice to have.
Ja, das ist ein nice to have. Ich glaube, das hat sogar ein Ökonom mal so genannt. Hüter war es, glaube ich. Und da ist bislang keine Inventur gemacht, obwohl alle wissen, in diesen drei Systemen klaffen riesige Milliardenlücken.
Da müssen wir auf den Zustand der SPD schauen. Die hat ja einen Teilvorsitzenden fast schon abgestraft auf dem Parteitag. Lars Klingbeil mit 65% oder so, ein lächerliches Ergebnis im Grunde genommen, schon fast demütigend. Er bleibt aber Parteichef, ist er ganz klar die Nummer 1, auch wenn Bärbel Baas Co-Vorsitzende ist. Aber wie ist der innere Zustand der SPD? Ist sie reformfähig oder ist sie so weit wundgeschossen mit ihrem Bundestagsergebnis und vor allen Dingen auch mit der Tatsache, dass 38% der Arbeiterschaft AfD gewählt hat und der SPD, so scheint es mir jedenfalls bisher, noch nicht mal diese Problemlage ernst nimmt, sondern einfach immer noch eine Schippe drauflegt auf die Politik, die sie sowieso immer macht, Frau Münch. Glauben Sie, dass die SPD gut aufgestellt ist und ob sie überhaupt handlungsfähig ist, so wie einst unter Franz Müntefering, der die Rente mit 67 eingeführt hat.
Also wenn ich jetzt mit Ja antworten würde, würde ich mich auch nur vom Prinzip Hoffnung leiten lassen. Also wenn man ganz ehrlich ist und objektiv auf die SPD schaut, dann ist das ja schon seit Jahren dieser ganz massive Abwärtstrend, den wir auf Bundesebene vielleicht noch gar nicht so stark sehen. Und da sehen wir ihn ja auch ganz massiv. Aber wenn wir in die ostdeutschen Länder schauen, klar, jetzt kann man sagen, da ist nur ein kleiner Teil der Wählerschaft. Aber nichtsdestotrotz, wir können durchaus davon ausgehen, dass wir in Ostdeutschland Trends beobachten, die in den westdeutschen Ländern erst noch kommen werden. Also insofern ist es tatsächlich ein Debakel. Die SPD ist extrem unter Druck. Und im Grunde merkt man ja auch, dass der SPD, wenn dann alles im Grunde, wenn ihr alles so ein bisschen zu entgleiten scheint, also die sie unter dem Druck der linken eigenen User-Jugend steht, aber auch unter dem öffentlichen Druck steht, dann besinnt sie sich auf den Kampf gegen die Rechten. Ja. Oder gegen die Rechtsextremen, müsste sie ja richtigerweise sagen. Aber das wird nicht genügen. Also man wird sich inhaltlich, also einerseits zum Thema Migration, zum Thema Flucht viel stärker äußern müssen. Man wird aber gleichzeitig dann eben auch sagen müssen, wir können nicht soziale Wohltaten finanzieren lassen oder im Grunde immer weiter versprechen und dann sagen, naja, zur Not müssen wir halt die Reichen besteuern. Das wird vermutlich nicht aufgehen können, zumindest nicht in einer Koalition mit der Union. Und eine andere Koalition ist zu schwach und ist auch von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewünscht. Also insofern ist meines Erachtens die SPD in einem richtigen Dilemma. Das, wofür sie eigentlich steht, soziale Gerechtigkeit, kann man sich fast nicht mehr erlauben. Sie wird von links, von den Linken in die Mangel genommen und vor allem ganz stark von der AfD.
Ja, Herr Puschner, wie sehen Sie das? Halten Sie die SPD für handlungsfähig oder wird sie tendenziell einen Linksschwenk machen? Wir haben eine ähnliche Problematik bei den Grünen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Wir schauen heute mal auf die Regierungsparteien. Bei der SPD scheint es ja ähnlich zu sein. Machen wir einen pragmatischen Kurs? Seien wir ehrlich in der Sozialpolitik? Oder vertagen wir weiterhin wichtige Entscheidungen aus Angst davor, dass man weiter Richtung links verliert?
Naja, im Grunde genommen müsste die SPD genau diesen Diskurs, wie er jetzt gerade hier anklingt, ja progressiv aufbrechen und beispielsweise deutlich machen, warum tatsächlich bei einer derartigen Vermögenskonzentration in Deutschland so etwas wie eine Reichenabgabe. Wir haben schwierige Zeiten, das ist eine Krise, wir müssen jetzt müssen die stärksten Schultern auch ein bisschen mehr tragen, wie man sowas öffentlich in den Diskurs bringt. Sie haben jetzt gerade ein Tariftreuegesetz durchgesetzt, da werden Ihnen die Gewerkschaften sehr dankbar dafür sein. Und Bärbel Baas war auch die einzige bisher oder eine der wenigen, die in dieser Sozialversicherungsdiskussion mal zumindest einen, ja, wahrscheinlich auch etwas populistischen Vorschlag in die Runde geworfen hat, als er gesagt hat, eine Krankenversicherung für alle Bundestagsabgeordnete, Beamte und so weiter. Sondern das ist ja in der Umsetzung nicht so ganz leicht, aber dafür fehlen halt so ein bisschen die Konzepte. Und dazu kommt dann aber auch, dass natürlich ihre eigene Klientel, die ja gemeinhin als so eine Facharbeiterschaft beschrieben wird, nicht unbedingt diejenigen sind, die jetzt auf eine Ausweitung des Bürgergeldes oder eben eine Bürgergeldreform, wie sie die vormalige Regierung zustande gebracht hat, gewartet haben, sondern genau diejenigen sind, die Lars Klingbeil immer anredet mit die Leute, die ehrlich und hart arbeiten, das Land am Laufen halten. Das heißt, dass jetzt im Herbst, wenn die SPD sich den Sozialstaatsvorstellungen, wie sie an Friedrich Merz hegt, nicht entgegenstellt und sozusagen das mitträgt in zum Beispiel einer Bürgergeldreform, dass ihr bei der eigenen Klientel durchaus zu Pass kommen könnte mitunter. Wird ja immer über das Ruhrgebiet und die alten Facharbeiter dort und die Verluste der SPD dort zuletzt und auch das Aufstreben der AfD. Darüber wird viel gesprochen, aber das natürlich in der Partei selbst, in der Mitgliedschaft und vor allem auch auf der Funktionärsebene mitunter oder auch bei den Jusos ein ganz anderes Denken vorherrscht. Das heißt, die Sozialdemokratie wird in ganz viele Richtungen zerrieben und man weiß nicht mehr so richtig, was denn eigentlich mit ihr anzufangen ist.
Nun habe ich letzte Woche, das ging so ein bisschen untergehört von dem Herrn Linnemann, dem Generalsekretär der CDU, dass er beim Thema Renten auch mal das Thema Beamten angesprochen hat. Das war ja etwas, was Bärbel Baas mal, glaube ich, angesprochen hat. Und dann hört man es auf einmal aus der CDU, aus dem Wirtschaftsflügel-Ecke, dass man möchte, dass die Beamten künftig in die allgemeine Rentenkasse einzahlen, also quasi ein Systemwechsel vollzogen würde, der dem System erstmal, wenn erstmal alle einzahlen, ja sicherlich helfen würde. Kann es nicht vielleicht sein, dass wir ganz positiv gesprochen auch mal positive Überraschungen erleben werden im Herbst der Entscheidung? Dass entgegen der Ideologie oder entgegen auch der Befürchtung, Herr Puschner hat gerade beschrieben, wo das Problem für die SPD ist und in welche Richtung sie Punkte machen könnte. Aber könnte es nicht einfach mal so sein, dass sachgerechte Ideen unideologisch auf den Markt kommen und tatsächlich zu Politik werden? Ist das völlig undenkbar?
Also ich glaube, völlig undenkbar ist es nicht, aber ich glaube vor allem Bärbel Baas hat ja schon so in etwa das so tituliert, dass man da jetzt Kommissionen einsetzen würde, die nicht unbedingt vor allem auch in Fragen der Rente dann noch in dieser Legislatur irgendwelche Politik auslösen, sondern dass das dann eine nächste Regierung zu verhandeln habe. Also das wäre auf jeden Fall zu wünschen, gerade in diesen Fragen der sozialen Sicherheit. Ich glaube, also die müssen wir uns ja weiter leisten. Also wenn man jetzt einen radikalen Sparkurs durchsetzt, ich weiß nicht, was dann in diesem Land bald los ist. Ich glaube, dann können wir die AfD vielleicht bald in absoluter Mehrheit im Bundestag begrüßen. Mhm. Also ist absolut notwendig, aber es steht nicht unbedingt zu erwarten.
Mhm. Wenn das so käme, Herr Heinrich, dann verspreche ich Ihnen, und wenn Sie wieder eine Sendung machen, dann singe ich hier a cappella, die Ode an die Freude. Aber wirklich solo a cappella.
Ich habe Sie nicht überzeugen können, ich merke schon.
Doch, ich fand es auch, mir ist das entgangen tatsächlich, dass Herr Lindemann diesen Gedanken auch an sich herangelassen hat, also den Systemwechsel bei der Rente. Also nochmal versprochen, wenn das so ist, dann singe ich hier, wenn das so kommt. Vielleicht eins noch zu dem Dilemma oder der Rolle, in der sich die SPD befindet, was Herr Puschner gesagt hat. Ja, man kann die Vermögensabgabe, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, das kann man alles machen. Vielleicht könnte das ja sogar auch Teil eines Deals sein. Wir sind uns aber hoffentlich oder wahrscheinlich darin einig, dass das nicht die Erträge erbringt. Das ist gut fürs Gerechtigkeitsgefühl und ist wahrscheinlich auch gerecht. Deswegen möchte ich mich dem gar nicht widersetzen oder mich dagegen sträuben. Nur die Ente ist woanders fett, um Gerhard Schröders Lieblingssatz oder einen seiner Lieblingssätze mal zu zitieren. Und das würde eben seitens der SPD bedeuten, einzusehen, dass dieses Bürgergeldfüllhorn von Hubertus Heil, was eben bei arbeitenden SPD-Wählerinnen und Wählern oder jedenfalls ihrer Klientel so ankommt, als würde hier nicht arbeiten quasi belohnt und zwar fast adäquat oder vielleicht sogar adäquat zum Arbeiten, da muss rangegangen werden. Und wenn man dann on top, wenn das gelänge, on top diese Sachen wie Vermögensteuer, Erbschaftssteuer dazu verschärfen, machen würde, dann könnte was tatsächlich draus werden. Aber dazu muss die SPD bereit sein, einzusehen, dass die Masse da nicht herkommen wird, sondern dass da an anderen Stellschrauben gedreht werden muss.
Diese Koalition ist ja zum Erfolg verdammt, das hat sie selber gesagt von Anfang an. Klar, der Druck von links und vor allem von rechts ist so enorm. Die Union hat wirklich große Dilemmata, wie man jetzt an der Israel-Frage sieht, zu bewältigen. Machen wir die Schlussrunde, Frau Münch. Dieser Herbst der Entscheidung jetzt über Finanzen, über Wehrpflicht, haben wir jetzt gar nicht diskutiert, über die Sozialsysteme etc. Wird es dort knirschen oder gar krachen?
Ich gehe davon aus, dass das Knirschen sehr laut sein wird. Gleichzeitig ist jetzt was jetzt in den letzten paar Wochen passiert ist und worüber man jetzt in der Sommerpause nachdenken kann und vielleicht auch miteinander sich austauschen kann, ist vielleicht dann doch so ein heilsamer Schock. Gleichzeitig erinnere ich mich, wie oft ich während der Ampelkoalition immer von den heilsamen Schocks gesprochen habe und dass man doch jetzt vielleicht sich tatsächlich besser einigt. Also das hört sich jetzt für mich dann schon tatsächlich wie die eigene Doublette an. Also ja, es ist eine extrem schwierige Situation und es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Einzelne in Verantwortung unvernünftig wäre. Jede Partei, und das ist das, was, glaube ich, den Bürgerinnen und Bürgern ja auch immer wieder klar sein muss, es geht ja nicht nur, man will wiedergewählt werden, sondern natürlich muss man es in die eigene Partei vertreten und man möchte natürlich Mehrheiten, um gestalten zu können. Insofern muss man immer diese Rückkopplung herstellen. Also es wird sehr laut knirschen.
Gemischte Bilanz, 100 Tage Regierung Merz. Es diskutierten Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Sebastian Puschner war dabei, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag und Christoph Schmennicke, Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Mein Name ist Klaus Heinrich.